Es ist so. Ab und zu läuft es einfach gut im Leben. Das sind die Momente, wo ich merke als Christ, ich bin am Betten und vielleicht habe ich ein paar Herausforderungen, aber ich bete und es passiert etwas. Ja, Gott, der hört Gebet und irgendwie, es macht nicht gerade Ching, Bang, Bum, aber es geht vorwärts und ich fühle mich auch richtig gut dabei. Wir kennen alle die anderen Seiten auch. Es gibt Phasen im Leben als Christ, wo man den Eindruck hat, es geht einfach nicht. Stecke irgendwie in der Krise fest. Und dann bete ich auch. Und es ist wie wenn Gott irgendwie verschwunden wäre oder das Fenster zugemacht hätte. Oder es passiert einfach nicht. Über lange Zeit. Und manchmal frage ich mich, könnte es sein, dass ich einfach zu klein, zu wenig, zu unscheinbar bin und Gott mich vergessen hat. Vielleicht kennst du das Gefühl. Oder er handelt schon, aber nicht so, wie ich es eigentlich brauchte, nach meiner Meinung. Und wenn ich dann amigs wieder über das nachdenke, dann stelle ich fest, ich bin in einem falschen Denkmodell aufgesessen. Nämlich im Denkmodell, da hat es Verheißungen in der Bibel, die lese ich, ich habe ein Problem, ich bete und Gott löst das Problem, weil er hört ja Gebet, steht so in der Bibel. Und dann passiert es eben amigs nicht und dann komme ich innerlich ins Wanken und ich habe Freunde, wo ich durch so Situationen, durch so Krisen durch, zum Schluss gekommen sind, dann nützt es eh nichts. Hör auf. Und kippt den Glauben über Bord, Beziehung zu Gott wird weggeschoben. Wenn das passiert, dann hat man irgendetwas nicht richtig verstanden und ein Denkmodell, wie das alles funktionieren muss und wie Gott eigentlich müsste handeln, hat man irgendwie falsch verstanden oder ist falsch. Es gibt Geschichten in der Bibel, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in der Bibel, Figuren, Menschen, die so Phasen erlebt haben und von denen können wir viel lernen, was denn so in so Situationen dran ist. Der Elia ist einer von denen. Die Geschichte in der Bibel, wo wir jetzt schon die letzten zwei Sündig miteinander darüber nachgedacht haben, über verschiedene Aspekte von dieser Geschichte, wo der Elia, Prophet von Gott, ungefähr 850 vor Christus in Israel gelebt hat. Und wir rekapitulieren nochmal schnell da unsere Landkarte. Und ihr seht da oben zwei Punkte, zwei rote Punkte, da ist Samaria und da ist Jezreel. In Samaria war wahrscheinlich so das Hauptgebiet, wo der König Ahab, der damals König war, gelebt und regiert hat, das Volk Israel. Und in Jezreel hat er auch noch einen Palast gehabt. Und der Ahab hat die Königstochter geheiratet von da oben, aus dem Nachbarstaat von Phönizien, die ist da von Sidon gekommen. Isabel hat die Frau geheissen. Und die haben, wie man es so hat, oder? Hast du noch eine Ferienwohnung und so, in Samaria gelebt einerseits, vor allem da hab, dort seine Regierungsgeschäfte gemacht, aber in Jezreel hat er auch noch einen prächtigen Palast gehabt und die Isabel ist öfters vor allem dort gewesen. Zwei Leute, zwei Wohnungen, cool. Funktioniert. Aber was sie gemacht haben, ist nicht so gut gewesen. Eigentlich haben sie es saumässig verbockt auf der ganzen Länge. Aber in dieser Zeit lebt der Elia und wir haben am vorletzten Sonntag angefangen mit der Geschichte, dass der Elia zum Ahab sagen musste, Ahab, du betest die falschen Götter an. Die Isabel hat nämlich ihren Kult mitgebracht, den Götzendienst Baal hat er geheissen. Dann haben sie in Israel angefangen, auch so Altar bauen, Steinaufschichten und so weiter und dem huldigen. Dem Regengott Baal und dann ist natürlich das Volk da völlig durcheinander gekommen und hat angefangen, ein bisschen Gott arbeiten, also die Jahwe-Gott und dann ein bisschen der Baal-Gott und dann noch der Aschera-Gott und so. Also alle durcheinander. Und der Elia ist zum Ahab und hat gesagt, Ahab, total verkehrt, falsch, jetzt hört es auf regnen. Schön ironisch, gell? Der Ahab betet den Baal-Gott da und der Elia kommt und sagt, jetzt hört es auf regnen. Und das ist natürlich gefährlich. Und wir haben da gesehen, oder? Dann kommst du gerade mal in eine Krise und Gott versteckt den Elia Und zwar folgendermaßen: Der Elia wird da hinten geschickt, jenseits des Jordans, also sozusagen über den Jordan. Aber dort hat es irgendein verborgenes Tal, Krit hat der Bach geheißen, oder der Flüssli, der dort drin geflossen ist, dort ist der Elia hingeschickt worden. Eines Tages, wie wenn der Frust nicht schon genug wäre und die Einsamkeit, vertrocknet der Fluss, der Elia wird von Gott da raufgeschickt, in die Nähe, wo die Isebel herkommt, super, gell? Genau in das Gebiet, wo du eigentlich nie hin. Und dort wird er von einer Witwe aufgenommen, braucht viel Demut. In der damaligen Kultur hat das sehr viel Demut gebraucht, um dann sich von dieser Witwe versorgen zu lassen. Es ist immer noch Dürre. Und dann geht es weiter, nach ungefähr 3 Jahren. Hey, 3 Jahre. Draussen. Ordentlich lang. 3 mal 300, wie viele Tage? 364 Tage, etwa 1000 Tage. Und jeden Tag fragst du dich 2 Mal, Gott, mach bitte vorwärts. Braucht es denn da so lange warten? Nach über 3 Jahren wird der Elia wieder da abgeschickt. Der Ahab kommt ihm entgegen und da redet sie miteinander. Und der Elia sagt, Ahab, jetzt müssen wir diese Sache ein für alle Mal regeln. Alle kommen aufs Kamelgebirge, das ist da nach links, da ungefähr. Und alles Volk kommt dort rauf. Und der Ahab macht das. Und alle kommen dort hin und es kommt zum Showdown. Baals Propheten 450 machen den Altar, Holz drauf, Tier drauf. Und dann haben sie abgemacht, niemand von uns zündet das Feuer an. Also wir beten einfach und dann schauen wir, welcher Gott das, den Feueranzünder in die Hand nimmt. Und dann haben die lange gebetet, da haben wir am letzten Sonntag angeschaut. Und dann hat der Elia auch einen Altar gebaut, hat es noch mit Wasser übergossen und er betet kurz und zack, Blitz vom Himmel. Und es brennt nicht nur der Altar, sondern das Wasser geht auch ringsum. Genauso muss sie. Genauso ist es richtig, oder? Er betet. Gott handelt. Und am liebsten gerade mit einem Blitz. Das ist doch das, was wir brauchen. Nein, das ist ein Hammermoment. Gell, nochmal schnell zurück. Elia, ganz am Anfang, -1, ab in die Wüste, in die Einsamkeit, schlecht. Es wird noch schlimmer, -2, er muss noch ins Nachbarland, also es ist wirklich von einer Katastrophe in die nächste, die schlimmer. Dann muss er nach diesen 3 Jahren zum Ahab und wieder seinem Find, der eigentlich ihn wollte umbringen, begegnen und ihm die nächste Botschaft von Gott überbringen. -5, Katastrophe. Und dann, Altar, Feuer von oben, +10, genau so muss sein. Und am liebsten hätten wir es immer so. Am liebsten wäre es uns, wenn das, auch wenn es nicht immer auf +10 läuft, so Feuer vom Himmel, aber doch so alle Woche mal so ein Zeichen von Gott oder sagen wir alle Jahre mal, wie wir anlangen. Aber einfach mal so richtig. Und dann, und dort haben wir es letztes Mal aufgehört, schaut Elia den Ahab an. Und er sagt ihm, Ahab, Ahab, iss und trink, jetzt geht etwas. Ich höre schon regnen. Hey, es ist aber mausetrocken, blauer Himmel, keine Wolke in sich, gar nichts. Und er sagt, der Elia sagt ihm ab, iss und trink, ich höre schon rauschen. Man weiß nicht, warum der Elia im Ahab das sagt. Hat er den ganzen Tag nichts zu essen gehabt oder hat er irgendwie ein religiöses Fasten gemacht? Und der Elia hat gesagt, ja, jetzt kannst du das spirituelle Fasten aufhören, jetzt geht etwas, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall schickt der Elia den Ahab zum 9 oder 4, es war ja schon später am Tag. Und wahrscheinlich hat der Ahab natürlich seine ganz königliche Entourage mitgebracht. Er hat sicher ein schönes Zelt gehabt, irgendwo oder so, mit seinen Wagen und Ross und Zeug. Und dort ist er hin, sozusagen in Pause. Und dann lesen wir weiter in dieser Geschichte Folgendes. Also, das habe ich jetzt gerade erklärt. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte sich Ahab auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Was macht jetzt Elia? Der geht dort irgendwie, also eine hügelige Geschichte dort oben, geht irgendwo auf so einen Hügel schauen und knüllt am Boden, drückt den Kopf noch zwischen die Knie. Kannst du dir mal raten, was er dort macht? Er sagt, Gott, also jetzt musst du handeln, sonst bin ich toter Mann. Jetzt, so, blauer Himmel, nichts, kein Regen in Sicht. Und er betet, dass wieder regnen soll. Es ist interessant, genau von dieser Situation berichtet etwa 900 Jahre später der Jakobus in seinem Brief, Neues Testament, im Brief vom Jakobus. Und dort lesen wir Folgendes. Der nimmt auf diese Situation Bezug und sagt Folgendes. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch, wie wir, also wie du und ich. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, 3 Jahre vorher, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Also der Elia ist dort auf der Bergruhe und hat betet. Jetzt stelle ich mir da immer so vor, oder? Der ist dort auf der Bergruhe, dann hat er den Kopf abgedrückt und hat gesagt, Gott, jetzt Regen. Dann ist es halt nicht gekommen, aber dann hat er nochmal betet und so, sagen wir mal, 7 Minuten. Und dann ist der Blitz gekommen. Ich glaube, das ist ein bisschen länger gegangen. Es gibt einfach Situationen, wo Gott uns warten lässt. Und es ist ausgesprochen unangenehm. Das ist jetzt die nette Formulierung. Es ist übel, weil du hängst wieder zwischen. Wir kennen die Geschichte. Wie sie ausgegangen ist. Der Elia hat es nicht gewusst. Der Elia hat übrigens 2-mal müssen auf Gottes Eingreifen warten. Das erste Mal schon, wo wir jetzt letztes Mal und das vorletzte Mal angeschaut haben, am Bach Krit, dann in Zarpat. Also das ist relativ lang gegangen, gell? 3 Jahre, über 3 Jahre. Und du wartest immer und denkst, Gott, wie lange noch? Gott, hey, du hast Verheißungen gegeben. Mach mal. Und jetzt das 2. Mal, ist allerdings nicht mehr 3 Jahre, aber doch, er knündelt runter, ringt und bettet und sagt dann, kannst du nicht nur beten, oder? Du musst auch mal noch handeln. Dann sagt er zu seinem Boten, gang auf den Hügel schauen und gang mal schauen, zieht schon das Gewitter auf. Der geht durch, kommt wieder oben runter, also er hat offensichtlich von dem Hügel oben ins Mittelmeer raus gesehen. Nichts, blauer Himmel, kommt wieder oben runter, der Elia knündelt wieder runter, bettet weiter. Und wahrscheinlich hat er gedacht, okay, 3-mal, gell? 3-mal. Biblische Zahl, 3-mal. 2. Mal wieder den Boten hochgeschickt und wieder oben runter, nichts. 3. Mal wieder hochgeschickt oben runter. Und wahrscheinlich hat er dort ein bisschen Krise gehabt und gesagt, nach 3-mal, Moment, 3 ist eine göttliche Zahl, wieso passiert jetzt nichts? Und er hat Grösse zum Weitermachen. Aber wenn sein Herz sagt, Gott, wie lange noch? Jetzt wäre es aber etwa Zeit, dass du handelst. Er schickt ihn wieder Ruhe, kommt wieder oben runter, wieder Ruhe, kommt wieder oben runter, betet wieder, wieder rauf, wieder oben runter. Und beim 7. Mal kommt er oben runter und sagt, Elias ist eigentlich nichts, aber ganz weit hinten hat es ein kleines Wölkchen, es ist etwa so gross wie meine Hand. Ja. Und dann sagt er dem Boten, gang sofort zum Ahab. Jetzt ist Zeit zum Anspannen. Jetzt musst du Gas geben. Jetzt passiert etwas. 7-mal. Der Elia, also wir haben hier noch den Text. Wir können den noch anschauen miteinander. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und 7-mal ging er. Beim 7. Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. Da rief Elia, Lauf zu Ahab und sag ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Gell, wenn man den Schluss kennt von der Geschichte und wie es rausgekommen ist, ist es einfach. Aber wenn man drinsteckt, diese 3 Jahre, oder jetzt bei dem 7-mal beten und 7-mal auf den Hügel rennen und immer nichts, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Das heisst, wenn ich bete, weiss ich nie, wenn Gott handelt. Auch nicht unbedingt wie genau. Ich kann mich nur daran festhalten und sagen, Gott, du hast Verheißungen gegeben, dass du handelst. Wenn und wie, weiss ich nicht, aber ich vertraue dir, dass du die Sache im Griff hast. Wenn man drin steckt, hast du nur das. Du hast keine Kontrolle was über Gott, wann er machen soll oder so. Aber du musst den Schmerz aushalten und Sehnsucht und es am Vertrauen festhalten. Gott, du hast die Sache, die Situation im Griff. Wenn ich in eine Krise reinrutsche oder wenn du gesundheitlich Probleme hast oder Beziehung geht auseinander oder was auch immer in unserem Leben kaputt geht oder passiert oder eine Herausforderung ins Haus steht, wir beten um Lösungen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich geht es dir wie mir. Sehr oft bete ich sehr lang und es passiert nichts. Und manchmal habe ich die Nase voll und denke, Gott, wie lange denn noch? Was machen wir? Lösen wir das Problem. Ich bin nicht schuld dran. Und manchmal geht es sehr lang, manchmal passiert auch etwas, manchmal passiert einfach nichts. Und dann ist die Herausforderung in diesen Situationen, trotzdem dran zu bleiben. Und unser Job ist dann nicht irgendwie gezetter Mordio loszulassen, sondern treu wie der Elia auszuhalten, weiterzubeten, warten und im Vertrauen zu Gott bleiben. Das sind schwierige Phasen, sehr schwierige Phasen. Und man sollte die nicht abkürzen oder irgendwelche Sachen machen, die nicht schlau sind. Also, was wir dann nicht tun sollten in solchen Phasen, ist, so wie der Abraham und Sarah, das ist eine andere Geschichte, als Testament, 1. Mose Buch, Kapitel 12, folgende, dem hat Gott gesagt, Abraham, deine Nachkommen werden gigantisch, du kannst einen Sternenhimmel schauen, du kannst sie nicht zählen, etwa so, einfach, dass du eine kleine Vorstellung hast. Okay, der Abraham war geheiratet mit der Sarah und sie sind älter geworden und immer älter geworden. Die biologische Uhr ist abgelaufen, vor allem bei der Sarah. Und eines Tages war sie auf Null und es ist einfach noch nichts passiert. Und irgendwann hat sie der Sarah den Nuki rausgehauen. Dann hat sie gesagt, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Wenn Gott nicht handelt, dann müssen wir jetzt schauen, dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Ihre Lösung war dann Leihmutterschaft. Okay? Dann hat sie gesagt zum Abraham, das ist meine Magd, Hagar, du hast jetzt Sex mit dieser Frau und dann kommt der Nachkommen und wir übernehmen den einfach und dann ist die Verheißung erfüllt. Haben wir Nachkommen. Ja, das war keine gute Idee. Sarah hat versucht, nachzuhelfen. Warum eigentlich? Sie jetzt nicht mehr mögen aushalten, das Warten und es passiert nichts von Gott her. Und wenn man es nicht mehr aushalten mag, dann macht man Zeug, die man nicht machen sollte. Eigentlich ist das eine Form von Misstrauen zu Gott. Gott, geh weg, lass mich hin. Wenn es du eh nicht hinbringst, dann machen wir es. Aber Gott hat lange Zeit. Und bis er handelt, erwartet er von uns nicht irgendwelche grossartigen Gimpfe, sondern Treue und im Glauben an ihm festhalten und nicht zu misstrauen, sondern ihm zu vertrauen. Und er hat lange Zeit. Also beim Abraham, bei der Sarah, ist es einfach schon ein bisschen ordentlich lang für sie. Es geht noch schlimmer. Nimm eine andere Geschichte. Volk Israel in Ägypten, etwa 400 Jahre in der Sklaverei. Da ist Generation um Generation durchgelaufen, gestorben und sie haben nichts gesehen. stellt sich mir die Frage, gibt es auch Situationen, wo ich um Gottes Eingreifen bete und es passiert nicht in meinem Leben? Also ich gebe den Löffel ab irgendwann und bis dahin passiert gar nichts. Vielleicht bei meiner nächsten Generation auch noch nicht, aber bei der übernächsten. Könnte ja sein. Einmal dort beim Volk Israel war es über 400 Jahre so gewesen. Darum sollte man nicht vorgreifen, sondern im Vertrauen bleiben. Wenn es dir auch so geht, wie mir, dass es so Situationen gibt, wo du denkst, lieber Gott, ich habe Nase voll. Hey, jetzt endlich, komm. Wie lange soll ich denn noch warten, bis du handelst? Du bist in guter Gesellschaft. In der Bibel gibt es ein Buch oder, ja, kann man sagen, eine Sammlung von Gedichten, von Liedern, Lyrik und so weiter, Psalmen. Und offensichtlich haben die Lieder und die Lyrik haben Menschen geschrieben, die genau in diesen Situationen waren. Ich lese noch ein paar vor, ein paar Sätze, nicht ganze Psalmen, aber einfach ein kleiner Auszug. Psalm 6. Meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du Herr, wie lange? Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Psalm 35. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette mein Leben doch endlich. Psalm 79. Wie lange, Herr, willst du immer verzürnen? Wie lange wird dein Ei verbrennen wie Feuer? Psalm 80. Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Psalm 89. Wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Psalm 94. Herr, wie lange sollen die Bösen frohlocken? Kannst du googeln. Wie lange eingehen und die Bibel? Dann kommen die Luther so Stellen, wo Menschen gefragt haben, wie lange denn noch? Und für so Zeiten hat wiederum im Neuen Testament der Schreiber vom Hebräerbrief einen extrem wichtigen Satz geschrieben. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es gibt ein kleines Problem. Es steht nicht, was für eine Belohnung, und er sagt auch nicht, wenn die kommt. Aber er fordert uns auf und sagt, schmeißet den Glauben, das Vertrauen auf Gott nicht über Bord, weil jetzt nichts passiert, weil es noch lange geht. Sondern bleibt dran. Wo bist du am Warten? Wo wärst du froh? Gott würde jetzt mal etwas machen. Irgendetwas wieder einrenken. Irgendetwas gesund machen, gut machen. Irgendetwas wieder auf die Schiene bringen. Wo bist du am Warten? Wenn du mittendrin bist, und da haben wir gelernt bei Elia, wenn du mitten in so einer Phase bist und dich dauernd fragst, wie lange denn noch, bis Gott handelt, haben wir gelernt, Gott ist da. Gott ist in deiner Situation präsent, so katastrophal, dass die auch möglicherweise aussieht oder so mühsam, dass die auch möchte sein. Und wenn du mittendrin bist, denk dran, Gott muss nicht nach deinen Wünschen und Vorstellungen handeln. Er muss nicht jetzt sofort etwas tun, damit es dir und mir gerade wieder super geht und alle Probleme weg sind. Wie er auch immer wird handeln und wenn auch immer. Eins ist wichtig, bleib treu im Gebet. Wirf dein Vertrauen auf Gott nicht weg. Gib nicht auf. Es langt, wenn du dich einfach an ihm festhebst. Heute merken wir uns diese drei Punkte. Erster Punkt, Gott handelt nicht immer sofort und sehr oft nicht genau so, wie wir es uns eigentlich wünschen oder wie wir es uns erbeten. Das Zweite, was wir heute mitnehmen, bleib im Gebet und im Vertrauen zu Gott treu dran. Und das Dritte, lass uns einander ermutigen, wenn wir in so, durch so Phasen durchgehen und jeder von uns trifft es mal irgendwann. Lass uns gegenseitig ermutigen, dass wir nicht aufgeben, sondern im Vertrauen auf Gott dranbleiben und uns an ihm festhalten.